Schönen guten Morgen, liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 7. Februar 2026 und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken zum Thema Nahrung und Heilung teilen. Viele von euch wissen ja, dass der Buddha uns gelehrt hat, dass es nicht nur die normale Nahrung gibt, an die wir denken, wenn wir das Wort verwenden, sondern dass es in Wahrheit zumindest vier große Gruppen von Nahrung gibt, vier Arten von Nahrung. Die erste ist also diese normale, essbare Nahrung. Die zweite Art der Nahrung sind die Sinneseindrücke. Die dritte Art der Nahrung Willenskraft. Und die vierte Bewusstsein. Und all diese Arten der Nahrung nennt der Buddha Nahrung, weil es eben Dinge sind, die wir zu uns nehmen, konsumieren, wobei die 2, 3 und 4 alle geistige Nahrung sind, also geistiger Konsum, aber trotzdem, es kommt von außen in uns und es kann heilsam, es kann unheilsam sein, es kann nahrhaft sein, es kann uns schaden. Ja, und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Der Punkt 2 sind Sinneseindrücke. Die zweite Art der Nahrung oder die erste Form der geistigen Nahrung, Sinneseindrücke. Ja, alles, was wir erleben, was wir sehen, hören, riechen, fühlen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir heute eine unglaubliche Auswahl haben von Möglichkeiten, was wir konsumieren. Uns reinziehen praktisch. Ja. Insbesondere Filme, Bücher, Zeitschriften, Internetseiten, Spiele, Gespräche, all das ist damit gemeint. Und all das gibt es fertig sozusagen in Konserven und wir können es konsumieren. Früher musste man noch einen Sender auswählen, ne? Aber konnte auch ein bisschen aus dem Fernsehsender. Heute haben wir eigentlich alles direkt verfügbar, zumindest beim Streaming. Ja, und der Buddha sagt, ihr müsst aufpassen, was ihr da konsumiert. Denn das hat Wirkung auf euch. Es ist jetzt nicht leicht, da irgendetwas Allgemeines, Theoretisches zu sagen. Und ich möchte es auch gar nicht machen. Denn ich denke, das Allerwichtigste für euch ist, dass ihr lernt, achtsam diese Dinge zu konsumieren. Und wenn ihr achtsam konsumiert, dann merkt ihr ganz deutlich, was für Wirkungen das hat. Was euch gut tut, was euch aufregt, was euch traurig macht, was euch wütend macht und so weiter. Und was euch aufbaut, was euch Freude macht. Und das merkt ihr. Und das Wichtige ist also, wenn wir solche Medien konsumieren, so möchte ich es mal nennen, wenn wir Medien konsumieren, aber auch Gespräche würde ich auch noch dazu zählen, ist zwar kein Konsum im engeren Sinne, weil wir ja in Interaktion sind, fällt aber eigentlich auch in den Topf der Sinneseindrücke, ist es einfach wichtig, dass wir lernen, in uns hineinzuspüren. In uns hineinzuspüren, zumindest nach Ende eines Films, in uns hineinspüren, wie geht es mir jetzt? Zeit nehmen, Zeit lassen. Was für Gefühle sind jetzt da? Ja? Wie geht es mir jetzt? Manche Dinge kommen vielleicht auch erst später raus, vielleicht hat es auch erst Auswirkungen auf die Träume. Okay, klar, aber achtsam sein, ja? Aber wichtig ist nachspüren, wie wenn ihr eine Stunde Yoga habt und am Schluss ist, oder nicht nur eine Stunde, das spürt man immer nach jeder Übung. Und so sollten wir nach jedem Film und auch nach Musik spätestens am Ende nachspüren. Ich habe mal versucht, zu achtsam Filme zu schauen. Ich sage zu achtsam. Das will ich euch auch erzählen, weil es lustig ist. Soll ja nicht nur alles kompliziert sein oder so. Und was passiert ist, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit während einer ganz normalen Film, eine Geschichte, achtsam bin, passiert es, dass ich mich gar nicht reinziehen lasse in den Film. Dann bleibe ich sozusagen außen in meiner Rolle als Mensch, der sieht, was passiert, und auf einmal sind so Gedanken wie durch meinen Kopf geschossen. Das meinst du nicht, was du sagst. Ja, so ungefähr. Ich habe das Gefühl, also ich habe irgendwie gespürt, dass der Schauspieler das nicht perfekt gespielt hat, ja, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ich habe es sozusagen wie echt genommen und bin in meiner Rolle irgendwie draußen geblieben. Also es hat mir den Spaß völlig verdorben. Ja, es war einfach. Ich meine, dann brauche ich es auch gar nicht schauen. Dann schaue ich es vielleicht an wie ein Regisseur, wenn seine Truppe übt, ja. Aber das ist es ja auch nicht. Ne? Gut, das wollte ich sagen. Deswegen vielleicht so ein bisschen Hintergrund, warum ich jetzt euch vorgeschlagen habe, am Ende vom Film, vielleicht auch zwischendurch in ruhigen Phasen, am Ende, aber nicht unbedingt jeden Atemzug achtsam erleben. Ne? Ihr versäumt vielleicht den Film, also den Witz des Films. Das gehört schon dazu, dass man reingesaugt wird. Das ist schon so. Ne? Ja, aber die wichtig ist, was bleibt am Schluss über? Und die Unterschiede sind schon enorm, sind wirklich enorm. Also, und man muss gar nicht an extreme Filme denken. Auch ganz normale Filme, die wir können wirklich. Ich habe manchmal so kurz reingeschaut, wenn meine Kinder so Vorabendserien gesehen haben. Ne, komme ich kurz rein und kriege so einen Dialog mit. Und mich hat es eigentlich oft gegruselt, wie böse die miteinander reden. Ja, will ich das erleben? Das muss ich mir doch nicht anschauen im Fernsehen. Ja, also meine Kinder haben es gemacht und die waren halt im Alter, wo ich schon geahnt habe, wenn ich jetzt sowas sage, da schauen sie höchstens noch mehr. Okay. Ja, aber nur so als Hintergrund. Also es geht nicht nur jetzt um Gewalt oder so. Ja, genau, aber das Gute, das war verbale Gewalt. Ne? Die waren einfach gemein zueinander in diesen Vorabendserien. Das habe ich oft erlebt. Und wichtig ist, dass wir spüren, wie es uns geht. Ja? Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, auch ich habe im Grunde es eigentlich weitgehend aufgegeben, Filme zu schauen. Ich habe es die letzten Jahre eigentlich nur gemacht, die letzten Jahre, wo meine Eltern schon sehr alt waren, wenn ich sie besucht habe. Die hatten also ihren festen Rhythmus und die mussten halt gewisse Filme einfach sehen, ganz egal, ob Besuch da ist oder nicht. Und sie haben sich natürlich total gefreut, dass ich dann auch das anschaue und Anteil nehme. Und das sind so meine dünnen Erinnerungen an Filme, so die letzten 10 Jahre. Und ja, und da habe ich es aber schon auch gemerkt, ganz klar nachher, wie verschieden die wirken. Jetzt haben meine Eltern eigentlich gar keine wirklich negativen Filme gesehen und trotzdem gab es Unterschiede. Und es gab auch Dinge, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind. Also mir haben diese Dokus so gefallen, so schöne Naturaufnahmen. Ist einfach schön. Ja, das war einfach etwas, wo ich mich heute noch erinnere. Ja, also so ein Film über Spitzbergen war ich mal dabei. Ne? Also ich habe es nicht ausgesucht. Der lief halt gerade im Fernsehen, wie ich bei meinen Eltern war. Ne? Toll, ne? Und es gibt also auch schöne Dinge. Ne? Ich will also nicht euch das ausreden. Es gibt Dinge, die uns wirklich aufbauen, die uns erheben, die uns die Liebe zur Natur nähern oder so Dinge. Ne? Und wir müssen nicht auf die verzichten. Aber wichtig ist, es ist schon ein riesiger Prozentsatz. Ich nenne jetzt keine Zahl von dem, was uns präsentiert wird von den Filmgesellschaften. Ja? Ist übel. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, geschickt damit umzugehen und diese wenigen Prozent guten Dinge rauszufiltern und genau diese anzuschauen und die anderen sein zu lassen. Ja? Und da haben wir heute eine Freiheit oder ein Angebot, was gigantisch ist. Ja, und es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Gut. Das wäre also die zweite Art der Nahrung, über die der Buddha gesprochen hat. Die dritte Art der Nahrung ist schon ein bisschen erklärungsbedürftiger, sage ich mal. Und die heißt Willenskraft. Also die Überschrift, die wir verwenden, ist Willenskraft. Und gemeint ist damit, was ist eigentlich mein Antrieb? was ist eigentlich meine Motivation für das, was ich so tue und lasse, so im Allgemeinen in meinem Leben? Was ist so, ja, mein Antrieb? Und ja, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, es wird euch jetzt wenig überraschen, wenn ich euch sage, wenn ihr von Ehrgeiz zerfressen seid, wird das keine guten Ergebnisse bringen, außer vielleicht das, was ihr anstrebt. Ja? Aber wir wollen ja hier lernen, glücklich sein. Ne? Es ist ja kein Kurs, wie werde ich reich. Ne? Ja, das muss man schon manchmal dazu sagen, ja, weil manche meinen dann, was ich sage, das führt aber nicht zu einem erfolgreichen Karriere. Dann sage ich, das kann passieren. Ja, es ist nicht unser Fokus. Ne? Es geht uns darum, glücklich zu sein. Glücklich zu sein, Liebe zu empfinden, Freude zu empfinden, das zu geben, mit anderen zu teilen. Das ist ganz klar unser Fokus. Ja? So, und wenn das unser Fokus ist, ist also Ehrgeiz sicherlich nicht hilfreich. Gier nach Geld, nach Macht natürlich auch nicht. Berühmt werden, maximalen Spaß haben auch nicht. Ja, was ist gut? Ja, da haben wir es ganz leicht. Der Buddha schon hat die fünf Shilas genannt. Fünf Regeln für ein ethisches Leben. Und unser Lehrer Thay hat sie auf eine ganz wundervolle Weise detailliert ausformuliert für die heutige Zeit. Er hat aus kein Töten gemacht, aus im Bewusstsein des Leidens, das durch Töten entsteht, will ich. Und dann kommen viele Gedanken zu diesem Thema. Ja. Und was der Buddha meint, ist eben, was ist meine Willenskraft? Und Thay sagt, ja, stell dich drauf ein, auf die fünf Achtsamkeitsübungen. Wenn das deine Motivation ist, bist du auf einem wunderbaren Weg. Bewusstsein für das Leiden, das durch Töten entsteht, durch Gier, also Großzügigkeit üben, ne, sexuelle Verantwortung, im Bewusstsein für das Leiden, das durch unachtsame Rede und die mangelnde Fähigkeit zuzuhören entsteht. Ja? Also die Motivation und das Gleiche ist natürlich achtsamer Konsum, wäre dann die fünfte der Übung. Also das heißt, die fünf Achtsamkeitsübungen, da haben wir eigentlich schon einen 5-6-seitigen Text, was eine super Motivation ist für uns. Und tatsächlich ist es für uns Motivation. Immer wieder höre ich, dass sich Leute dran stoßen und meinen, ja, das wären Regeln. Klar, es klingt manchmal so, oder man fühlt sich erinnert, weil wir eben die fünf Regeln des Buddha kennen oder die 10 Gebote aus dem Christentum. Aber es sind keine Regeln. Es sind keine Gebote. Sie heißen auch Achtsamkeitsübungen. Es sind Übungen beziehungsweise Werte, die uns vorgestellt werden. Und die Aufgabe ist, sich zu bemühen, dann weiterzukommen in diese Werte. Aber wenn wir natürlich diese Werte verwirklichen wollen, dann haben wir eine gute Motivation. Also wir können sagen, die 5 Achtsamkeitsübungen sind eine wunderbare Motivation für unser Leben. Und es ist immer wieder schön, wenn Leute die 5 Achtsamkeitsübungen von uns zu ihrer, in einer feierlichen Zeremonie zu ihrer Lebensübung machen. Und viele von uns haben es gemacht. Ja, das zum Thema Willenskraft. Also auch relativ kurz, weil im Grunde in den 5 Achtsamkeitsübungen alles steht und das ist jetzt heute nicht der Fokus. Ich meine, ich hätte es zum Fokus machen können, aber ich will den Fokus auf den Punkt 4 legen. Ja? Nicht, dass ihr denkt, dass jetzt noch 100 andere kommen. Nein, der Punkt 4 ist mir heute wichtig. Der Punkt 4 der 4 Arten von Nahrung ist Bewusstsein. Und das ist in gewissem Sinn der Erklärungsbedürftigste. Was ist damit gemeint? Was meint der Buddha mit Bewusstsein? Ja, ich würde es mal so formulieren. alles, was in unserem Bewusstsein erscheint, beeinflusst unser Bewusstsein. Also verändert in einem gewissen Umfang unser Bewusstsein für die Zukunft. Und es ist so zu verstehen, ich könnte das Ganze auch vom Körper sagen. Da ist es vielleicht leichter zu verstehen. Also wir machen jetzt erstmal einen Umweg. Ich könnte sagen, alles, was wir mit unserem Körper machen, beeinflusst unseren Körper. Jetzt, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber wir denken jetzt mal an die Muskeln. Wenn ich viel mit den Armen arbeite, dann werden sie stärker. Wenn ich viel gehe, werden die Beine stärker. Also das heißt, es gibt einen Trainingseffekt. Muskeln, die trainiert werden, die geübt werden, werden stärker. Und Muskeln, die brach liegen gelassen werden, verkümmern. Bis zu ganz schlimm. Genau, also verkümmern. So. Und das gilt für unseren Geist in gleicher Weise. Das heißt also, alle Gedanken, die wir haben, jeder kleine Gedanke, macht eine Miniaturveränderung in unserem Geist. Er macht es wahrscheinlicher, dass wir so einen Gedanken wieder haben oder einen ähnlichen Gedanken. Das ist auch von der Neurowissenschaft, von der Gehirnforschung mittlerweile gut untersucht, dass eben so Gedanken sich so Bahnen im Hirn graben und den ihr Wort ist die Bahn. Das, und dann rollt sozusagen die Kugel leichter auf der Bahn. Wir kommen immer wieder dann auf die gleichen Dinge, die wir eingeübt haben. Ja, und das ist jetzt eine interessante Einsicht. Und die steht jetzt am Anfang. Und die hat eben der Buddha uns schon gelehrt vor 2500 Jahren mit den vier Arten der Nahrung, wie er gesagt hat, die vierte Art von Nahrung ist Bewusstsein. Jeder Gedanke ist eine Art von Nahrung wiederum für uns. Obwohl wir uns selber hervorgebracht haben, ist er wieder eine Art Nahrung für uns. Das heißt, es ist also wichtig, was wir den ganzen Tag denken. Oder ich würde jetzt mal vom Wort denken gerne wegkommen. Es ist nämlich noch allgemeiner zu sehen. Alles, was in unserem Geist passiert, den ganzen Tag über, hat Einfluss auf unseren Geist. Ja, und das ist eine ganz wichtige, ganz alte Einsicht. Und was kann passieren in unserem Geist? Ja, die tollsten Dinge. Wir können uns Sorgen machen. Wir können grübeln. Wir können träumen. Schöne Dinge, schlimme Dinge. Auch Gefühle machen würde ich mitzählen. Also auch die Gefühle, die wir erleben, zählen natürlich mit dazu, zu dem, was sich im Geist tut. Also deswegen ist auch das Wort Denken zu eng. Die Gefühle, die Freude, die wir empfinden, hat auch die Eigenschaft, je öfter wir Freude empfinden, das verstärkt sich von selber praktisch. Desto mehr werden wir uns freuen, desto leichter werden wir uns freuen. Zuneigung, die wir empfinden, verstärkt sich durch das Empfinden. Trauer, Ablehnung, all das. Gut. Und was können wir damit machen mit dieser Einsicht? Das ist jetzt die spannende Frage. Weil es ist ja nicht so leicht, jetzt den Geist den ganzen Tag, also den ganzen Tag aufzupassen, sich über alles zu überlegen. Vorhin waren wir bei den Filmen, haben wir einen ausgewählt, geschaut. Nachher habe ich gesagt, achtsam nachspüren, damit wir was lernen für die Zukunft. Aber Gedanken haben wir ja so viele die ganze Zeit. Ja, was können wir machen? Und das ist jetzt die erstaunliche Wendung des heutigen Vortrags. Wir kommen natürlich zu dem, was uns Thay am häufigsten sagt und am häufigsten nahelegt. Wir müssen einfach achtsam leben. Wir müssen einfach achtsam leben. Und das ist auf verschiedenen Ebenen, und das schauen wir uns jetzt in aller Ruhe an. Wir müssen einfach achtsam leben und dann gehen wir verantwortungsvoll um mit dieser Tatsache, dass alles, was im Geist scheint, wiederum Einfluss hat auf unseren Geist. Man könnte auch sagen, es ist die tiefere Begründung, warum Achtsamkeit so wichtig ist. Fangen wir mal langsam an mit der ganzen Geschichte. Achtsam sein heißt also, das, was wir tun, erleben wir auch. Wenn ich jetzt so Geste mache, wie gerade eben, spüre ich meine Hand. Wenn ich mich umdrehe, spüre ich meinen Hals. Ich spüre mich beim Reden. Natürlich schaue ich euch auch an und ich rede. Also bin achtsam dabei. Wenn wir also achtsam sind, sind wir in der Wahrnehmung. Wir sind im Hier und Jetzt, das ist ja unser Hauptbegriff, aber wir wollen es ein bisschen konkreter machen. Wenn wir etwas achtsam machen, bleiben wir mit unseren Sinnen bei dem, was wir tun. Wir spüren das, was wir tun. Nehmen wir jetzt einfache Dinge, ich tue Staubsaugen, dann spüre ich eben die Hand, wie sie das Rohr da bewegt. Ne? Ich spüre meine Füße, ne? Wie ich vor und zurück gehe, zur Seite gehe, wieder auf die Schnur aufpasse. Ne? Ist auch ganz gut, achtsam zu saugen, man fällt weniger leicht über die Schnur. Und spüre eben meine Bewegungen, spüre den Staubsauger, spüre die in der Hand, die Kräfte, die da wirken. Ja, ich bin einfach in der Wahrnehmung. Und natürlich in der Wahrnehmung auf den Boden vor allem, natürlich, wo ich hinschaue, wo ich drüber fahre, wie sich das verändert, wo ich vielleicht doch noch einen Schmutz sehe und nochmal drüber fahre. Ich bin also in der Wahrnehmung. Und das ist grundsätzlich für uns Menschen etwas total Hilfreiches. Wir sind in unserem wahren Zuhause, weil wir dann in einer sicheren Umgebung sind. Ja, unser Geist ist dafür gemacht, uns und unsere Umgebung zu beobachten. Das ist der ursprünglichste Sinn unseres Geistes. Und wenn wir das spüren, nehmen wir eben diese ganzen Eindrücke auf und die sind neutral oder auch positiv. Ich werde nachher noch Dinge rausarbeiten, was es positiv ist, wenn wir in der Wahrnehmung bleiben. Wir sind auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, dass wir uns keine Sorgen machen, dass wir nicht ins Grübeln verfallen oder irgendwelchen unangemessenen Gefühle entwickeln, weil wir ja staubsaugen. Eigentlich gut, ne? Oder? Und das gilt natürlich für die ganzen anderen Dinge auch, die wir im Haushalt machen. Ist klar, ne? Wenn wir Frühstück herrichten, ist jetzt einfach ein Beispiel, wenn wir Frühstück herrichten, wenn wir es aufräumen, wenn wir essen, auch beim Essen, wenn wir gehen, all das können wir achtsam machen. Wir spüren uns. Unser Körper und Geist sind zusammen, sind vereint und unser Geist geht auch automatisch, das ist auch noch ein schöner Effekt, wenn Körper und Geist, wenn diese Verbindung da ist, also einerseits, ich tue etwas, bleiben wir jetzt wieder beim Staubsaugen, ich tue etwas, ich fahre mit dem Staubsauger da über einen Bereich und auf der anderen Seite sehe ich, was ich tue und spüre mich dabei, dann ist das ein geschlossener Regelkreislauf, um es jetzt mal technisch auszudrücken. Ein geschlossener Regelkreislauf. Und unser Geist ist darauf, das ist die Natur unseres Geistes, dann die Bewegung zu optimieren. Die Bewegungen werden gleichmäßiger, werden harmonischer, werden geschmeidiger. Das passiert von ganz allein. Das will unser Geist machen. Er tut es nur oft nicht, weil wir mit den Gedanken woanders sind. Ist klar. Bleiben wir beim noch einfachen Beispiel, ich gehe. Wenn ich gehe und bin nicht achtsam, dann macht der Körper einfach Schritte, nach irgendwelche Standardschritte, wie wir sie meistens machen, völlig egal, ob das jetzt gerade mit dem Untergrund zu hart ist oder ob wir da hängen bleiben. Und es ist hart und ungelenk. Wenn wir aber jeden Schritt spüren, wird von ganz allein werden die Schritte weicher, geschmeidiger und passen sich den Untergrund an. Und wir fühlen uns wohl. Ja, und wenn wir alles achtsam machen, wenn wir in der Wahrnehmung bleiben, dann erleben wir das auch wirklich, was wir tun. Und dann können wir sagen, wir sind wach. Ja, dann können wir sagen, wir sind wach. Sind wir, oder umgekehrt formuliert, wenn wir in Gedanken sind und in Gedankenstaub sind, sind wir dann wirklich wach? In gewissem Sinn sind wir nicht wach. Weil in unserem Kopf läuft eine Geschichte ab, ganz egal jetzt welche, es läuft eine Geschichte ab und das ist eigentlich wie ein Traum. Das ist nicht wirklich wach. Aber wenn ich jede Bewegung spüre, den Boden anschaue, den Staubsauger, dann bin ich wach. Dann bin ich einfach da. Ja? In dem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass der Buddha sich den Namen Buddha ja ausgesucht hat. Er heißt ja, also seine Eltern haben ihn genannt Siddhartha, Gautama. Und er hat nach der Erleuchtung gemeint, nennt mich Buddha, den Erwachten. Also es ist schon, hat schon eine Bedeutung, das Thema erwacht in diesem Zusammenhang. Ja, ich habe jetzt gesagt, genau, die Achtsamkeit jetzt in der einfachen Form können wir also bei allen einfachen körperlichen Tätigkeiten machen, wie gehen, Staubsaugen, Essen zubereiten, sonstige Hausarbeit. Ich habe jetzt gerade Zimmer gestrichen bei meiner Tochter, die eine neue Wohnung hat. Ja, es ist auch schön. Es ist gut, wenn wir es achtsam machen. Ja, eine Frage möchte ich jetzt gleich beantworten, die sich vielleicht stellt. Wie ist das bei Bildschirmarbeit? Ja, ist eine gute Frage. Habe ich mir tatsächlich selber oft gestellt und viele Versuche gemacht. Ich habe keinen Weg gefunden, achtsam Bildschirmarbeit zu machen. Ich gebe es einfach so zu. Weil es ist so, der Punkt ist einfach der, unser Geist ist massiv gefordert. Da ist irgendwelches abstraktes Zeug. Das kann ja eine E-Mail sein, aber oft ist ja noch viel abstrakter. Es sind ja eigentlich Datensätze von irgendwas, Bestellungen, Abrechnungen. Jedenfalls, es sind abstrakte Dinge, die wir uns jetzt vorstellen mit unseren Erfahrungen, ja, und vorstellen, was in der Wirklichkeit los ist und damit jetzt irgendetwas Sinnvolles machen. Und das wieder in abstrakter Form, in irgendwelchen Entscheidungen oder Rechnungen oder Angeboten oder ich weiß nicht, was wir machen, ja, wieder formulieren. Ja, da ist ja eine wahnsinnige Übersetzungsarbeit, Vorstellungskraft in unserem Kopf, die da abläuft, von den Zahlen und Buchstaben, die da ja eigentlich am Monitor sind, bis zu wieder eigentlich Zahlen und Buchstaben, die wir dann eintippen. Wahnsinn. Aber die gute Nachricht ist die, Achtsamkeit ist ja nicht, also der Buddha hat ja die vier edlen Wahrheiten gelehrt und darin den edlen achtfachen Pfad, in dem er 8 Übungsgebiete uns vorgeschlagen hat, in denen wir uns üben sollen. Und Achtsamkeit ist ja nur einer von 8. Und ein anderer von den 8 heißt Konzentration. Cool. Das können wir üben bei der Bildschirmarbeit. Das geht. Und das ist hilfreich. Weil wir einfach schneller bessere Ergebnisse liefern. Ist doch toll. Ja? Also das war für mich immer der Trost. Ich übe ja Konzentration. Das ist tatsächlich auch ein Teil von unserem Weg. Also ich habe es manchmal gering geschätzt. Ich habe manchmal in mir gedacht, ah, Tai betont die Konzentration zu oft. Aber so im Laufe der Jahre, muss ich sagen, ist mir klar geworden, dass ich natürlich auch extrem viel Konzentration geübt habe in meinem Leben. Nicht, weil der Buddha es gesagt hat, sondern weil es mein Job war. Ja, ich habe programmiert die meiste Zeit meines Arbeitslebens. Hochkonzentriert. Ich habe halt genug geübt. Ich musste sozusagen hier nicht mehr Achtsamkeit üben. Gut, aber die lange Rede, kurzer Sinn für euch. Also Bildschirmarbeit, kein Problem. Konzentration üben wir dabei. Wichtig ist nur eins. Wichtig ist nur eins. Jede Chance für eine Pause auch wirklich nutzen. Weil das ist das Problem mit der hohen Konzentration. Dann sagt man sich, okay, jetzt mache ich eine Kaffeepause oder Teepause. Klar, dann bewege ich mich von meinem Arbeitsplatz in die Teeküche und mache dies und jenes und trinke den Tee. Die Frage ist nur, hat mein Kopf auch Pause gemacht? Das ist der spannende Punkt. Habe ich wirklich Pause gemacht? War ich wirklich beim Tee? Oder erstmal aufstehen? Eigentlich ist der Augenblick, wo ich versuchen sollte oder will, völlig umzuschalten, ist der Augenblick, wo die Entscheidung, der Gedanke da war, jetzt mache ich eine Kaffeepause oder Tee. Und dann ist die Übung umschalten, loslassen und mich spüren, wie ich aufstehe vom Schreibtischstuhl. Da geht's ja los. Das kann ich ja achtsam oder unachtsam machen, oder? Also ich kann schon achtsam aufstehen. Und ein paar Schritte habe ich bis zur Teeküche. Super. Achtsam gehen. Und ich kann jede Handbewegung in der Teeküche genießen. Und wenn ich das wirklich so durchziehe, dann habe ich auch etwas von meiner Kaffeepause. Dann habe ich nicht nur das Koffein bekommen, sondern ich habe eine Pause gemacht, eine wirkliche Pause. Ja? Das ist wichtig. Das ist meine Erfahrung vom Büroalltag. Das ist entscheidend, dass diese kleinen Gelegenheiten, die wir immer wieder haben, auch wirklich nutzen, im Sinne unserer Praxis. Und dann, wenn ich am Stuhl Platz genommen habe, dann ist der Augenblick, alles wieder wach zu rufen im Kopf, reinzuschauen und konzentriert umzuschalten wieder auf die Arbeit. Und diese Übung ist wertvoll, weil sie uns wirklich hilft, zu entspannen, uns zu erholen, die Pause zu genießen. Und sie ist natürlich auch eine Wert. Und es ist aber auch die Übung, die wir brauchen, um am Abend Freude zu finden. Weil was ist das Risiko einer stressigen Arbeit? Dass man sie zu Hause immer noch nicht abgeschüttelt hat. Man ist schon zu Hause angekommen. Es kreist da immer noch im Kopf rum. Ich meine, es braucht sich niemand schlecht fühlen, wenn es passiert ist. Es ist normal, es passiert. Ja, aber die Übung ist, genau dieses Abschalten zu schaffen. Ja, das, was wir bei der Teepause üben, natürlich auch beim Arbeitsende, ganz klar. Ja, das ist einfach eine Übung. Und wir haben ja gehört, alles, was im Bewusstsein geschieht, beeinflusst das Bewusstsein. Das heißt, natürlich ist es am Anfang, wir können es halt auf irgendeine Weise, in irgendeinem Grad können wir es. Aber in dem Maße, wie wir uns bemühen und das Ganze üben und bewusst erleben, werden wir besser drin. Das ist völlig natürlich. Und wir haben mehr von unserer Freizeit und mehr von unseren Kaffeepausen. Ja, vielleicht hören wir jetzt eine Glocke. Ja, jetzt schaue ich auf meinen Zettel, da fällt mir spontan ein. Ich könnte sagen, jetzt erzähle ich euch die vier Wunder der Achtsamkeit. Hi. Auch mal die Wunder der Achtsamkeit durchnummeriert. Ja, also Achtsamkeit ist eine gute Nahrung für uns. Und ich möchte auf vier Wirkungen hinweisen. Und die erste und allernatürlichste und am einfachsten zu verstehende, denke ich, ist, wir bekommen eine gute und gesunde Beziehung zu unserem Körper. Einfach dadurch, dass wir es einüben, unseren Körper zu spüren. Wie fühlt er sich gerade an? Jetzt beim Sitzen, ne, die Beine, ich merke das jetzt, manche Sitzposition wechseln, ist ja gut, ist ja völlig richtig. Ne? Es ist auch eine Kunst, so, ich sage mal, regungslos zu sitzen, wie der Buddha uns das gezeigt hat. Es fordert im Prinzip nur Entspannung eigentlich. Ne? Wenn wir entspannt genug sind, ist es einfach bequem, easy, angenehm. Aber wir sind es normalerweise nicht, da müssen wir halt manchmal die Sitzposition wechseln. Also die Achtsamkeit führt zu einer guten und gesunden Beziehung zu unserem Körper, weil wir uns angewöhnen, immer wieder hinzuspüren, weil wir es merken, wenn Bewegungen ungeschickt sind. Deswegen verwende ich auch das Staubsaugerbeispiel so gerne, weil ich schon auch merke, wie sich die Bewegungen verbessern. Also zu einer gewissen Neigung, zu gewissen Drehungen, ja, merke ich dann, ist nicht so gut. Kannst doch anders dich bewegen. Ne? Ja, also ich versuche da schon auch sozusagen, ja, angenehme Bewegungen zu machen, die meinem Körper gut tun. Ne? Und nicht einfach nur Staub zu saugen. Ja, und das geht dadurch, dass ich eben meine Beine spüre, meine Arme spüre und meinen Rücken spüre, meine Körperhaltung. Natürlich auch schaue, wo ich sauge und so. Ja, also eine gute und gesunde Beziehung zu unserem Körper. Ja, und der zweite ist schon wieder ein ganz großer Punkt. Und ich nenne es einfach jetzt mal vorab, gebe ich euch einen Titel. Leben, unser Leben bekommt Fülle. Wir erleben etwas. Um zu verstehen, was ich damit meine, denkt einfach mal, macht mit uns mal einen Ausflug in, wie man einen Tag gestalten kann, ganz unachtsam. Stellt euch vor, wir haben einen riesen Plan für den Tag, was wir alles machen müssen. Also nicht nur Frühstück, in die Arbeit fahren, arbeiten, einkaufen. Sagen wir mal, lassen wir nur diese Punkte, einkaufen und wieder nach Hause. Und immer, wir wissen, dass es viel ist und dass wir, was weiß ich, zu irgendeiner Zeit wieder mit allem fertig sein müssen. Und wenn wir alles unter Zeitdruck machen und immer schauen, schnell und immer aufs Nächste schon denken, zum Beispiel. Und dann haben wir irgendwann am Abend alles erledigt, was wir vorhatten. Und schauen zurück auf unseren Tag. Dann könnte es sein, dass wir uns fragen, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Das ist so eine gewisse Leere in uns. Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ja gut, ich habe das hingekriegt und das gemacht und das erledigt. Aber ich habe gar keine Zeit gehabt für mich. Ja, ich habe eigentlich nichts erlebt, ne? Immer nur, ja, wie im Traum sind die Dinge vorgegangen. Ne? Es ist ja, irgend so etwas Leeres in uns drinnen, ne? Das Gefühl, eben nichts erlebt zu haben. Und das entsteht ganz natürlich dadurch, wenn wir Dinge tun, ohne mit den Gedanken bei diesem Tun zu sein. Dann erleben wir es ja natürlich nicht. Das wäre ja jetzt ein Widerspruch. Wenn ich staubsauge mit den Gedanken bin bei der Arbeit, was dann nachher in der Arbeit zu tun ist, ja, dann erlebe ich es ja nicht. Sondern bin ich mit den Gedanken schon in der Arbeit. Und dann entsteht dieses Gefühl der Leere. Dieses Gefühl, zwar viel erledigt zu haben, aber nichts erlebt zu haben. Jetzt endlich mal Zeit für sich haben. wollen. Und es entsteht auch das Gefühl, im Hamsterrad zu sein. Weil es strengt ja an, es tut dauernd was, ne? Und das Leben zerrinnt zwischen den Fingern. So würde ich das mal beschreiben. Das kann passieren durch unachtsames Leben. Und durch achtsames Leben werden wir es ganz anders. Wir erleben eben ständig etwas. Wir genießen es. Wir können schon so viele Wunder sehen, auch nur am Weg von der Wohnung zur U-Bahn. Da geht's doch schon los. Nur dadurch, dass ich achtsam diesen Weg gehe, erlebe ich erstens einmal, wie angenehm es ist, geschmeidige, achtsame Schritte zu machen. Das ist einfach schön. Die Bewegung tut gut. Natürlich ist auch gut, wenn wir sie unachtsam machen. Aber umso besser ist sie, wenn wir sie achtsam machen. Wenn wir das auch noch spüren, dann erleben wir das. Und sagen einfach, ja, das war schön. Und nur wenn wir achtsam sind, haben wir die Chance, den Vogel zu hören, der gerade singt. Jetzt sind endlich wieder singen die Vögel wieder. Ne? Wir haben so lange Schnee gehabt. Ne? Die Vögel haben sich versteckt. Ja? Dann haben wir die Chance, den Vogel zu hören, die Blume zu sehen, den frischen Wind im Gesicht zu spüren, die Sonnenstrahlen zu sehen. Und das alles können wir erleben. Es braucht aber ein gewisses Maß Achtsamkeit dafür. So, also unser Leben bekommt Fülle dadurch, dass wir das, was wir tun, auch wirklich erleben. Wir müssen nichts anderes tun. Darauf will ich hinaus. Wir müssen nichts anderes tun. Wir müssen es nur achtsam tun. Ja, und dann ist es schön und dann können wir eben was erleben. Auf dem Weg zur Arbeit, ja beim Frühstück machen, Frühstück essen, aufräumen, Weg zur Arbeit. Jede Pause können wir bewusst erleben. Und jeden Weg, den wir gehen. Ja, unser Leben bekommt Fülle durch Achtsamkeit. Und das könnte man noch groß auswalzen. Aber ich glaube, es ist verständlich. Es ist klar. Es wird, alles verändert sich, wenn wir es achtsam machen. Es wird ganz anders. Ja, dann eines meiner Lieblingsthemen, die Achtsamkeit stärkt die Fähigkeit zur Wahrnehmung. Also es ist klar, das liegt im Satz schon drinnen, wenn ich viel Dinge achtsam mache, dann übe ich in mir auch jetzt abstrakt gesprochen überhaupt einmal die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu bleiben, in der Wahrnehmung zu bleiben. Und das wirkt sich dann auch aus, wenn ich zum Beispiel einen Spaziergang mache, bin auf einer schönen Wiese, genau, und sehe einen Vogel. Dann ist ja auch die Frage, was mache ich dann? Wie reagiere ich darauf? Es gibt diesen schönen Spruch eines Zen-Meisters. Wenn du Amsel denkst, hast du sie schon getötet. Ist ja, ich meine, das ist provokant, aber das ist ein Zen-Meisterspruch, ne? Provokant. Aber worum geht's? Wenn ich gut in Achtsamkeit geübt bin und den Vogel sehe, dann kann ich hinschauen. Dann schaue ich weiter. Der landet. Ich muss mir eigentlich die ganze Zeit überhaupt nichts denken. Ich kann denken, ne? Was für ein Vogel ist es, ne? Was für eine Art, habe ich die schon mal gesehen, wie sah die Amsel beim letzten Mal aus. Ich kann alle möglichen Dinge denken, na klar, in dieser Flur ist es normal, dass eine Amsel zu sehen. Alles, kann ich alles machen. Ja? Bin ich schon längst weg. Ne? Aber was passiert, wenn ich einfach der Amsel zuschaue? Es gibt im Deutschen auch ein schönes Wort dafür. Staunen. Wir verwenden das zu selten. Ja? Ich meine, wir haben auch das Wort beobachten, aber beobachten kann viele andere Bedeutungen haben. Staunen will gerade sagen, ich schaue und denke mir gar nichts dabei. Aber ich schaue. Ich bleibe dabei. Und dann entsteht nämlich was Wunderschönes. Dann entsteht nämlich die Verbundenheit. In diesem Augenblick des Staunens, in diesem Augenblick des Staunens, bin ich eins mit dem Vogel. Ich erlebe das zutiefst. Genieße das einfach. Und das ist so wertvoll für uns Menschen. Wir leben den ganzen Tag, bewegen wir uns zu 90% mindestens in von Menschen geschaffenen Räumen, mit von Menschen geschaffenen Gegenständen. Ja, was ist natürlich an diesem Raum? Okay, wir alle, wir sind natürlich. Ja, aber es wird schon schwierig. Ja. Und es ist so wichtig für uns Menschen, immer wieder in diesen Kontakt mit der Natur zu kommen. Wir sind ein Teil der Natur. Und wir müssen das auch erleben. Es reicht nicht, es zu denken. Ja, das ist auch immer beim Intersein. Es ist ein tolles Konzept von Thay. Ja, es ist toll und es ist auf der Ebene wahrscheinlich das Beste, was die Menschheit gefunden hat. Nur, es reicht nicht, es zu denken, sondern wir müssen es erleben. Das sind wir wieder beim Erleben, gell? Irgendwann wird mir jemand sagen, das ist mein Lieblingswort. Ja, wir müssen es erleben. Und wann erleben wir das? Wenn wir staunend hinschauen oder zuhören. Einfach nur zuhören. Ich habe mal von Goethe gelesen, dass er geschrieben hat, seine Mutter hätte ihm das beigebracht, Vögeln zuzuhören. Fand ich immer komisch. Aber ganz früh habe ich das gehört, lange vor dem Buddhismus. Und ich bin so ein Mensch, so Dinge, ich verwerf es dann nicht. Ich sage nicht, richtig oder falsch. Ich denke mir, okay, der Goethe hat es gesagt. Also, ich verstehe es nicht so richtig, aber hat es gesagt, okay. Aber wie mir dann Achtsamkeit klar wurde, habe ich mir gedacht, aha, klar. Wirklich zuhören, also staunend zuhören, ganz in der Wahrnehmung bleiben, das ist schon ein Ding für sich. Und irgendwann habe ich das gemacht und irgendwann schoss sich mein Kopf, oh, hat der Goethe das gemeint? Ich meine, das würde Sinn machen, weil es klingt ja erstmal blöd. Ich meine, welcher Mensch, ich meine, es muss ja irgendwas dahinter stecken. Man kann nicht sagen, ich habe gelernt, Vögeln zuzuhören. Oder meine Mutter hat mir das beigebracht. Wenn man denkt, das kann ja jeder. Ne? Es muss ja aber noch was dabei sein. Ne? Ja, das ist meine Fantasie, was es sein könnte. Egal. Nur ein Beispiel, ja. Also, die Achtsamkeit, wenn wir die bei unseren Tätigkeiten üben, stärkt ja auch unsere Fähigkeit, wirklich im Beobachten, im reinen Beobachten, so möchte ich es mal nennen, im reinen Beobachten, im Staunen zu bleiben. Und damit auch diese Form von Genießen, die Thay meint. Auch Genießen ist mehrdeutig. Der Weinkenner hat seine eigene Art fürs Genießen. Er denkt und vergleicht wie der Teufel. Ja? Weil, wo wird dann der gute Weinkenner erkannt? Er weiß dann den Jahrgang, die Sorte und die Lage und ich weiß nicht. Also es ist ja Denken, es ist ja nicht Genießen. Ja? Wenn unser Lehrer Thay von Genießen redet, meint er nicht diese Art Genießen, sondern dieses staunende Spüren, dieses Schmecken, einfach nur Schmecken. Ja, das meint er. Ja, und das üben wir auch durch die Achtsamkeit. Und so entsteht eben dann dieses, und wenn wir das lernen, so mit der Natur umzugehen, entsteht eben dieses Gefühl der Verbundenheit, dieses Erlebnis der Verbundenheit. Wir erleben uns wirklich als Teil dieser Erde, als Teil von Mutter Erde. Und das ist unser wahres Zuhause, um wieder diesen Begriff zu verwenden. Aber wir müssen es erleben, nicht denken. Das ist zu wenig. Ja, und der vierte Punkt ist auch noch ein ganz spannender. Wenn wir viel Achtsamkeit üben, das heißt uns erleben bei den Aktivitäten, auch wirklich erleben, wenn wir achtsam Dinge tun und uns dabei erleben, wie wir sie tun, entsteht auch in uns das Gefühl, ja, dass wir wirksam sind, dass wir etwas machen, dass wir etwas gestalten. Ich meine jetzt das Gegenteil von Ohnmacht. Oder nehmen wir wieder das negative Beispiel. Ich sitze im Sofa und lese Zeitung. Und lese von den großen Problemen der Welt. Es ist völlig natürlich, ein Gefühl der Ohnmacht zu empfinden. Weil, was, ja, wir würden ja gerne, ne? Wir finden ja, dass es schlimm ist, dass es Krieg in Ukraine gibt, dass es Krieg in Gaza gibt und so weiter und so fort. Ja, wir finden es schlimm, wir würden gerne was tun. Wir können natürlich nur wenig tun. Sehr wenig. Es ist also völlig natürlich, ein Gefühl der Ohnmacht zu empfinden. Aber wenn wir unsere Hausarbeit, unsere Mahlzeiten, unsere Wege achtsam erleben, dann erleben wir uns als aktive Wesen in dieser Welt, die in ihrem kleinen Rahmen die Wohnung sauber halten, sich, ja, natürlich nicht nur Geld verdienen, ja, aber auch dann in anderen Gesprächen zum Beispiel anderen helfen, auch merken, dass wir Leute anlächeln, weil wir es uns gut geht. Wir lächeln Leute an und die freuen sich, lächeln auch. Ja, wir merken, wir erleben uns wirksam in dieser Welt. Nicht ohnmächtig, sondern wirksam. Es ist so wichtig. Diese Art des Konsums, die wir heute haben von geistiger Nahrung, fördert brutal diese Ohnmachtsvorstellung. Diese Ohnmachtsvorstellung ist meines Erachtens eine Folge dieser Art geistiger Nahrung. Diese Ohnmachtsvorstellung, ein durchschnittlicher Bauer des Mittelalters hat sicherlich nicht diese Ohnmachtsvorstellung gehabt. Er hat seine Arbeit gemacht und er hat gemerkt, dass es was bewirkt. Oder? Ich meine, es war immer viel, es war anstrengend, klar, aber er hat es gemacht und im Grunde geschafft. Nicht 100%, aber das meiste. Also die hatte ich erlebt als wirksam in meinem Bereich. Beim Bestellen der Äcker, beim Kümmern ums Vieh, beim Erhalten des Hauses und so weiter und so fort. Und in dieses Gefühl kommen wir, aus diesem Gefühl kommen wir raus, insbesondere bei diesem Umgang mit den Nachrichten. Und wir kommen rein, indem wir eben wirklich erleben, wie wir in unserer Umgebung gestalterisch wirken, wie wir uns um alles kümmern, wie wir das in Ordnung halten und um uns kümmern und um unsere Liebsten kümmern. All das, wenn wir das wirklich erleben. Wir müssen es aber auch wieder erleben. Ich komme wieder auf den Punkt, ne? Achtsamkeit bedeutet, die Dinge auch erleben, die wir tun, nicht nur tun. Dann erleben wir uns eben auch wirksam. Gestalterisch. Ja, und das ist sehr heilsam für uns. Gerade in einer Zeit, wo dies immer wieder höre ich, dass dieses Ohnmachtsgefühl, und ja, wir kommen da raus, wir merken, was wir alles tun und was für Möglichkeiten wir haben. Ja, also das sind ein paar Gedanken zum Thema Nahrung und Heilung und insbesondere, wie die vierte Art der Nahrung, Bewusstsein, wie ein geschickter Umgang mit der vierten Art von der vierten Art von Nahrung, dem Bewusstsein, ist eben achtsames Leben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Damit können wir sicherstellen, dass wir unserem Körper viel gesunde, heilende Nahrung zufügen. Ja, zum Thema Heilung noch ein, zwei, drei Worte. Mit Heilung meine ich jetzt nicht nur, oder in dem Zusammenhang, wir reden ja von geistiger Nahrung, eigentlich weniger nicht mehr krank sein, sondern Körper und Geist zusammenbringen. Also Heil im allgemeineren Sinne, Heil von ganz, vollständig, nicht verstreut auch, ne? Verstreut, das Wort haben wir ja auch in der Umgangssprache. Und wenn wir achtsam leben, sind erst einmal Körper und Geist zusammen. Diese zwei Teile gehören zusammen. Wir sind eben nur heil oder ganz oder vollständig, wenn die Teile zusammen sind und zusammen wirken. Das ist Achtsamkeit. Ja, und dann sind wir eben heil. Ja, ich hoffe, dass das eure Achtsamkeitspraxis ein paar Anregungen gegeben hat und motiviert, mit frischer Energie zu üben. Und wir haben heute noch genug Gelegenheit dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Mm-hmm.